Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Irgendwie war dieser Spieltag doch symptomatisch für die Lage der Liga, oder? Die Bayern gewinnen durch zwei späte Tore und alles diskutiert, warum die Bayern nicht souveräner sind, aber im Endeffekt bauen sie den Vorsprung auf die Verfolger aus, haben jetzt 7 Punkte Vorsprung vor RB Leipzig. Und trotzdem wird noch lamentiert und diskutiert, wie schaut es denn mit der Champions League-Saison der Bayern aus zum Beispiel. Und dann ist es jetzt, glaube ich, ganz gut, dass es jetzt auch in die K.O.-Phase der Champions League geht. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 20. Spieltag und allgemein auf die Lage der Liga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Was nimmst du denn mit von diesem Spieltag in die Champions League Woche? Vielleicht kannst du auch meine Einleitung kurz aufgreifen. Wenn du Lust
ja,
hast,
ich,
natürlich.
Ich denke, im Namen des Podcasts gratulieren wir dem FC Bayern zur deutschen Meisterschaft. Und ansonsten gibt es wenig zu sagen. Bei einem Spieltag, wo der Zweit- bis Siebtplatzierte alles am Verlieren.
Ja, und das ist tatsächlich, naja, einfach irgendwie auch in dieser Saison dann wieder ein Problem. Also die Bayern gewinnen halt dann, auch wenn sie vielleicht nicht überragend spielen und nicht souverän spielen, aber sie gewinnen halt. Und die anderen lassen halt dann doch mal aus. RB Leipzig verliert deutlich mit 3:0 gegen den Hamburger SV zu Hause. Frankfurt verliert deutlich mit 0:3 bei Bayer Leverkusen. Dortmund verliert in Darmstadt mit 1:2. Und dann haben wir sie eigentlich ja schon, die Verfolger in Anführungsstrichen von Bayern München, Hoffenheim auf Platz 5 am Wochenende mit einem 1:2 beim VfL Wolfsburg, also auch die Hoffenheimer haben verloren. Hertha BSC dann auf Platz 6, Hertha BSC mit einem 0:2 beim FC Schalke 04. Ja, wir könnten natürlich jetzt über die Champions League sprechen, aber wir sprechen natürlich über die Fußball-Bundesliga und letzte Woche eher über Bayern, Dortmund, Leipzig gesprochen. Konstantin, da hängt aktuell Eintracht Frankfurt weiterhin mit dabei, vorne drin, auf Platz 3, heißt auf einem Champions-League-Platz. Klar, kann relativ schnell passieren, dass die wieder auf 5, 6, 7, vielleicht sogar 8 abrutschen, aber noch sind sie Dritter. Der Relegationsteilnehmer, fast Absteiger der Vorsaison, den ich ehrlich gesagt auch wieder als Abstiegskandidat auf dem Zettel hatte, ist Tabellendritter. Kann man das erklären? Kannst du uns das erklären?
Ich weiß gar nicht, ob das Frankfurt selber erklären kann, warum sie jetzt auf Platz 3 sind. Aber es ist schon interessant, wenn man Frankfurt betrachtet, beziehungsweise auch viele der Spiele sieht, dass und gleichzeitig eben auch im Auge behält, dass zum Beispiel Hoffenheim in der breiten Öffentlichkeit mehr gelobt wird als Frankfurt, dass eigentlich Frankfurt in meinen Augen sogar ein bisschen besser ist als Hoffenheim und auch Hertha, also die ja die anderen nicht Überraschungsteams sind, aber die anderen Teams, die da eben oben in diesen Top 6, Top 7 dabei sind, die man vielleicht nicht unbedingt so erwarten konnte. Ich habe immer das Gefühl, dass Hoffenheim da ein bisschen mehr im Blickpunkt steht wegen Nagelsmann und weil vielleicht die Mannschaft jüngere Spieler hat oder beziehungsweise interessantere Spieler als jetzt zum Beispiel Frankfurt, aber Frankfurt in meinen Augen sogar noch ein bisschen mehr Punch hat. Hoffenheim ja auch viele Unentschieden und Frankfurt ist ein Team, was sicherlich hier und da auch kleinhart verlieren kann und ich meine, sie haben jetzt in der Rückrunde, also beziehungsweise in der Zeit jetzt nach der Winterpause auch schon zweimal im 0:3 verloren. Aber andererseits ist es eine Mannschaft, die auch absolut dazu in der Lage ist, fast jeden zu schlagen in der Liga. Und das ist schon mal interessant. An was liegt das direkt? Es gibt irgendwie da in meinen Augen kein richtiges Geheimrezept. Es ist aber eine gute Mischung aus passablem Pressing und einer Offensive, die nicht mehr nur auf den Schultern von Alex Meyer hängt oder liegt. Das ist schon mal sehr wichtig, weil das war sicherlich ein Problem an mancher Stelle vielleicht in der Vergangenheit, aber aktuell ist es eben nicht mehr so. Man hat andere Spieler noch dazugeholt und auch das System ist eben nicht ganz so auf diese eine Spitze fixiert. Es gibt ja auch den Wechsel zwischen Meyer und Rigotta zum Teil. Rebic spielt ist ein Faktor, Gacinovic. Auch anderen Barkok, also es sind auch jüngere Spieler jetzt, beziehungsweise nicht ganz so bekannte Spieler dabei, die auch wirklich eine große Rolle spielen, Fabian ja auch. Und was dann eben noch hinzukommt, ist, dass man sehr gut verbindet aus dem 5-3-2 oder 5, also man hat auch, das kommt auch noch hinzu, man verwendet sehr viele ähnliche Formationen, aber immer wieder angepasste Formationen. Also mal mit drei zentralen Mittelfeldspielern, also einem Sechser, zwei Achtern, mal mit zwei Sechsern, einem Zehner, zwei Sturmspitzen. Auch Viererketten werden zum Teil eingesetzt, obwohl das jetzt mehr zum Anfang der Saison so war. Und dann hat eben Kovac angefangen, wirklich immer wieder umzustellen. Und bei diesen Umstellungen hat er eigentlich immer wieder so gemacht, dass er versucht hat, die gegnerische Formation so ein bisschen zu spiegeln oder zumindest im Mittelfeld immer ganz klare Mannorientierung zu schaffen. Andererseits, das ist eben so ein bisschen der Knackpunkt dabei, schafft man es, obwohl man sich ein wenig am Gegner auch ausrichtet, schafft man es eben offensiv, dann trotzdem Möglichkeiten, also Wege zu finden, um Torschancen zu kreieren. Also es gibt natürlich auch Mannschaften, die stellen sich komplett auf den Gegner ein, defensiv, richten ihre Formation danach aus und alle Abläufe eigentlich auch, alle Spielerrollen. Und schaffen es natürlich dann im Umkehrschluss nicht, offensiv überhaupt wirksam zu werden, weil ja quasi das Konzept überhaupt nicht vorhanden ist. Ja. Frankfurt schafft es aber eben doch, also die schaffen es eben dann, entweder die Achter auf den Flügeln einzubinden oder die schaffen es, schnell durchs Zentrum zu kommen über einen Zehner, der dann weiterleiten kann, oder lange Zuspiele über Alex Meyer, Hygotta etc. Zu nutzen, die dann mit Ablagen wiederum auf die Vorstoßen Achter, Zehner spielen. Also es gibt da ganz verschiedene Varianten, deshalb ist es auch ganz schwer, jetzt sozusagen auf eine mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, das ist das System Frankfurt, weil eben Frankfurt eigentlich gerade nach der ersten Hälfte der Hinrunde sich so variabel zeigt. Und nachdem sie angefangen haben, eben mit 4-4-2, 4-2-3-1, in Anfang der Saison, ist es jetzt komplett anders und wird eigentlich auch von Spieltag zu Spieltag aus, wird doch regelmäßig geändert. Also es stand auch, wer es vielleicht gelesen hat, letzte Woche in der Sportbild, hatte ich da ein bisschen was dazu geschrieben, wo es eben auch darum ging. Also es sind 6-7 Systeme wurden eigentlich seit der ersten Phase der Saison dann gespielt. Und immer wieder sieht man auch, dass man das ganz klar an den Gegner angepasst hat. Mhm. Also Kovac stellt sich da schon auf den Gegner einerseits ein.
Überrascht dich da Kovac ein bisschen positiv? Hm? Überrascht dich da Kovac positiv, dass er so flexibel ist? Weil als er anfing, habe ich da schon recht viel Kritisches auch gelesen. Einer, der eher so an das Herz der Spieler appelliert und wenig taktisch arbeitet oder das zumindest in der Öffentlichkeit immer so weggewischt hat, die Fragen nach der Taktik. Aber jetzt ja anscheinend doch einer, der sich da viel Gedanken macht und ja, nicht nur ein System gefunden hat, das funktioniert, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, mehrere Systeme und mehrere Herangehensweisen und auch ja anscheinend so coacht, dass er eben die Mannschaft gut auf den Gegner einstellt.
Ja, interessanterweise ähnelt er vielleicht sogar ein bisschen Paul Dardai. Andererseits, und das ist, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist eine Vermutung, kann ich mir vorstellen, weil Kovac eben nicht so einer ist, der sozusagen sich als Taktiker sieht, ist er womöglich ein guter Taktiker. Weil er eben quasi kein eigenes, nicht versucht unbedingt ein eigenes, ganz autonomes Spielkonzept zu entwickeln, was dann so seinen Stempel trägt. Was ja möglich wäre, woran er aber womöglich scheitern würde, sondern er versucht es eben genau umgedreht. Also stellt sich auf die Gegner ein, sehr flexibel, wenig, sagen wir mal, Grundkonzept, was sozusagen immer wieder angewandt werden muss. Natürlich gibt es hier und da Grundprinzipien, aber es ist nicht ganz so extrem dogmatisch in der Richtung. Also vielleicht macht das sozusagen ihn dann wiederum zum guten Taktiker. Auf eine leicht zufällige, aber andererseits vielleicht auch ganz clevere Art und Weise.
Jetzt am Wochenende hat es eine deutliche Niederlage für Eintracht Frankfurt gegeben. Du hast ja schon angesprochen, die haben also jetzt gegen Leverkusen verloren mit 0-3. Die haben gegen RB Leipzig zum Auftakt des Jahres am Anfang Januar oder Mitte Januar mit 0-3 verloren. Holen dann zwischendrin halt einfach wieder ihre Punkte. Das reicht aktuell, um vorne mitzuspielen. Aber gibt schon so ein paar Spieler, die wichtig sind. Abraham hat jetzt zum Beispiel gefehlt am Wochenende in der Defensive. Und ja, das ist für mich so der mit Vallejo da hinten, der ja aus Frankfurter Sicht leider nur ausgeliehen ist, die ganze Geschichte zusammenhält. Also klar, Ochipka, Chandler, dann da die Flügelverteidiger in der Fünferkette. Aber da kann man, glaube ich, auch sagen, wenn einer von Abraham oder Vallejo ausfällt, dann haben sie schon ein Problem. Also so tief ist der Kader dann vor allem in der Defensive nicht besetzt, um das auszugleichen, richtig?
Ja, wobei das gegen Leverkusen in meinen Augen nicht das ganz große Problem war. Das große Problem bestand darin, dass Leverkusen einen Weg gefunden hat, das Frankfurter Pressing zu umspielen, beziehungsweise auf den Flügeln gute Dreiecksbildung hatte. Und dann, weil Frankfurt eigentlich sehr aggressiv gepresst hat und auch gegen das normale Leverkusen-System an sich Mittel gefunden hatte, um die zu neutralisieren. Also Leverkusen baut ja sehr tief auf, hat da viele Spieler erstmal in der tieferen Linie oder in den tieferen Linien, um Ballsicherheit zu haben, aber der Transport des Balls nach vorn muss natürlich irgendwie stattfinden. Und das wäre Leverkusen nicht gelungen, hätten sie nicht dann eben sozusagen die Flügel etwas variabler besetzt, mit Bender vor allem, der sich dann nach rechts fallen lassen hat, immer wieder situativ dann, also gab es eben das Dreieck, Bender, Bellarabi und Henrichs, und das hat schon gut funktioniert gegen Frankfurt, weil man einerseits dann im Zentrum blockieren konnte und andererseits dann eben Barkok zum Beispiel, der da der Pressingspieler war, oder Alex Meyer, der aber ein bisschen weniger aktiv war. Also das hat man auch gut erkannt, dass eben Meyer da auf der Seite nicht ganz so aktiv ist wie vielleicht Hugotta auf der anderen. Also konnte man Barkok eben da ganz gut umspielen und dann ist dann auf den Flügeln durchgebrochen und das hat ja dann auch einige Chancen eingeleitet. Das ist aber eben auch die Spezialität von Bayer Leverkusen. Also Bayer Leverkusen ist eine Mannschaft, die, wenn sie eine Lösung finden, dann Frankfurt 3-0 schlagen können, also die Drittplatzierten der Bundesliga 3-0 schlagen können. Aber an einem anderen Wochenende findet Bayer Leverkusen keine Lösung und dann spielen sie wie ein Drittligist, um es ein bisschen extrem auszudrücken. Also es ist so ein bisschen Bayer Leverkusen aktuell. Deshalb, ich hatte ja eigentlich vermutet, dass die in der Rückrunde jetzt besser aufholen werden. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, also, weil einfach Leverkusen ein Team ist, was zwischen Genie und Wahnsinn schon sehr schnell hin und her pendeln kann.
Ja, Rückkehr von Bellarabi ist wahrscheinlich recht entscheidend jetzt auch für die restliche Saison. Ich glaube, der hat jetzt das sechste Spiel gemacht und in diesen sechs Spielen 4 Vorlagen gegeben. Ja, auch am Wochenende wieder mit einer guten Leistung da auf dem rechten Flügel. Auffällig bei Frankfurt, du hast es schon mal kurz angesprochen, die Tore sind besser verteilt als in den letzten Jahren. Alex Meyer ist jetzt nicht derjenige, der irgendwie um die Torjägerkanone mitspielt, hat 5-mal getroffen in 17 Spielen. Das ist für ihn persönlich ja eher eine schlechtere Quote, aber es gibt auch andere, die dann treffen. Also ist man vielleicht in der Offensive weniger ausrechenbar. Hat es auch damit zu tun, dass Meyer jetzt ein bisschen eine andere Rolle hat? Denn ich habe so den Eindruck, wenn über Alex Meyer gesprochen wird, dann heißt es immer, ja mein Gott, der steht halt da vorne mit seinem Körper und ist präsent und wenn da mal ein Ding in den 16-Meter-Raum reinkommt, dann haut er den da rein. Tut man ihm da ein bisschen Unrecht? Unterschätzt man ihn vielleicht auch, was die taktische Cleverness anbelangt?
Sie ist ja individuell taktisch schon sehr clever. Und andererseits, gerade in den Systemen mit zwei Spitzen dann, kann er eben beide Rollen übernehmen. Also einerseits Wandspieler, Ablagenspieler, aber andererseits auch jemand, der ein bisschen mehr auf die Zehnerposition zurückfällt und dann zum Beispiel eher dafür sorgt, dass dann Ablagen geschehen und dann wiederum Hugotta oder auch Rebic oder so bedient werden. Also die dann schnell leer auch sind als Meier. Man darf auch nicht ganz vergessen, also ich meine, das ist natürlich jetzt schon eine halbe Ewigkeit her, aber als Meier eben mal zu Frankfurt kam, vom HSV, ist ja schon lange her, aber ich meine, er war ja auch mal irgendwie nicht unbedingt dieser klassische Mittelstürmer, sondern einer, der so von der hängenden Spitze 10,5 kam. Also es ist ja keiner, der jetzt sozusagen in diese Mittelstürmerposition komplett hineingeboren wurde und nie was anderes gemacht hat. Und gerade eben, wenn man versucht, hinter die gegnerische Abwehrkette zu kommen, ist es natürlich auch clever, wenn man eben die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung dann zum Beispiel von Rebic oder Hugotta nutzt. Weil die einfach natürlich ein bisschen anders ist als Meyer, der ein statischerer Spieler einfach auch gerade noch aufgrund seines Alters zusätzlich geworden ist. Und deshalb hat er vielleicht auch eine andere Rolle. Klar, dann hier und da hat er auch nicht gespielt. Es ist so, dass man sich ein bisschen in meinen Augen davon wegbewegt, dass jetzt Alex Meyer der Fokuspunkt ist und ohne ihn läuft nichts. So ist es einfach nicht mehr. Und das tut natürlich auch der Mannschaft gut, weil ich meine, die Zukunft von Eintracht Frankfurt liegt nicht in Alex Meyer, die Zukunft liegt eben in Spielern wie eben Gacinovic oder auch Fabian. Das sind ja eher welche, die dann auch das Offensivspiel, ich meine, die sind jetzt nicht auf der Position, aber das sind welche, die natürlich das Offensivspiel beherrschen werden oder beherrschen sollten und weniger eben Alex Meyer, der natürlich ja, ich weiß nicht, vielleicht in einem Jahr oder so noch in Ruhestand geht.
Stendera ist jetzt wieder im Mannschaftstraining auch. Nach seinem Kreuzbandriss hat sich ja in der Relegation da im Mai 2016 gegen Nürnberg am Knie verletzt. Also das ist dann vielleicht auch nochmal was durchaus interessant wird zu beobachten, ob sich dann die Mannschaft noch weiterentwickelt, auch spielerisch. Ich finde, ja klar, verteidigen können die. Das haben sie auch unter Kovac dann am Anfang sehr gut gemacht. Du hast Fabian wird es auch schon ein paar Mal genannt. da habe ich hier an der Stelle auch schon ein paar Mal auch gesagt, dass ich den sehr, sehr gern mag, weil er halt mit dem Ball auch mal was macht, weil er auch was probiert oder ins Dribbling geht. Schandera ist da sicherlich auch ein wichtiger Mann im Zentrum. Also, was traust du der Mannschaft zu im weiteren Verlauf der Saison? Also, ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als würden die komplett einbrechen. Und ich meine, 35 Punkte haben sie schon. Und man spricht ja immer von diesen 40, also Abstieg, glaube ich, da brauchen wir nicht reden. Das sind aktuell 19 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja. Das kannst du eigentlich fast nicht mehr verspielen. Aber ja, wenn du halt jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt da vorne dabei bist, dann willst du wahrscheinlich auch am Ende international spielen und dann vielleicht wieder mit 12.000 nach, was war's? Bordeaux? Ich glaube Bordeaux, oder? Das Auswärtsspiel in der Europa League. Mit 12.000 Auswärtsfans. Ja, genau. Das willst du wahrscheinlich dann auch als Eintracht-Fan und auch als Club.
Klar, also ich weiß nicht, ob man, ich meine, das ist ja das Interessante eigentlich, es gibt ja immer wieder Mannschaften, die etwas überraschend dann oben reinrutschen, dann auf die Europapokalplätze kommen und die dann im nächsten Jahr nicht unbedingt davon profitieren, weil ein frühes Aus in Europa League zum Beispiel bringt dir finanziell eigentlich überhaupt nichts, es ist eigentlich nur Stress. Also das wird interessant sein. Auch der Platz 4 zum Beispiel ist so ein bisschen ein ungünstiger Platz, weil ich könnte mir nicht sehr gut vorstellen, dass Frankfurt auf Platz 4 endet. Dann spielt man also eine sehr frühe Champions-League-Qualifikation, potenziell gegen einen Top-Gegner, gegen irgendeine, zum Beispiel eine Mannschaft aus Spanien, wo Frankfurt natürlich absoluter Außenseiter dann sein wird und womöglich auch sehr wahrscheinlich ausscheidet. Dann in die Europa League einzieht, aber eben so, also sag mal, die Saison beginnt nicht unbedingt so positiv und man beginnt eben sehr früh und muss diese Sommervorbereitung anders planen. Also es kann schon sein, dass eben Frankfurt zum Beispiel auf Platz 4 endet, ich weiß es nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sie komplett einbrechen. Ich kann mir aber auch, also wenn mir jemand sagen würde, dass Borussia Dortmund und Hoffenheim sie noch überholen, wäre ich jetzt auch nicht schockiert. Das muss man schon sagen, was für Frankfurt trotzdem spricht. Jetzt hast du Stendera angesprochen. Am Wochenende haben im Mittelfeld Mascarell, Gacinovic und Barkok gespielt. Husti ist jemand, der auch noch im Mittelfeld spielen kann. Hasebe spielt oft jetzt Zentralverteidiger, kann aber natürlich auch auf der Sechserposition spielen. Also daran sieht man, Michael Hector kann theoretisch in defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Wurde auch da schon eingesetzt, zumindest nach Einwechslung auch. Also insgesamt auch ein Kader, der schon einige Optionen bietet. Fabian dann wiederum als Zehner und Stendera als möglicher Comeback-Spieler, wobei man natürlich schauen muss, wie lange er noch braucht, bis er wieder in Form ist. Aber trotzdem, allein daran sieht man ja, dass die Mannschaft auch ein bisschen breiter aufgestellt ist und dass es jetzt nicht allein an 3, 4, 5 Spielern hängt und wenn die dann wegbrechen, sozusagen es gar keinen mehr gibt, der dann eingreifen kann.
Ja, wobei ich da noch einschränken würde, das was ich schon mal gesagt habe. Also wenn hinten, also ich glaube Hector in der Verteidigung ist auf jeden Fall deutlich schwächer als Vallejo und Abraham. Also wenn einer von Vallejo oder Abraham ausfällt, dann haben sie zumindest mal ein kleineres Problem. Und da sind sie ja auch nicht so tief besetzt, was jetzt, sag ich mal, Innenverteidiger, Halbverteidiger anbelangt. Und immer noch der Blick auch in die Zukunft, Vallejo wird ihnen nicht bleiben. Da müssen sie dann wieder schauen im Sommer, dass sie den einigermaßen adäquat ersetzen. Der ist ja nur ausgeliehen und wird dann wahrscheinlich entweder zurück zu Real Madrid gehen oder halt dann irgendwie so, könnte ich mir gut vorstellen, in La Liga irgendwo zwischen 5 und 10 so einen Verein finden und da einen soliden Innenverteidiger geben.
Kann gut sein, ich sehe aber Hector nicht ganz so negativ, muss ich ehrlich sagen, gerade im Aufbauspiel. Also klar, es war Lechona schon ein sehr, sehr guter Spieler und aufgrund der Vertragsverhältnisse wahrscheinlich nicht erreichbar für einen anderen Bundesligisten, weil ich glaube, der steht bestimmt auf dem Zettel von auch den Topclubs in der Bundesliga, jetzt mal abgesehen mit Bayern. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass also Vallejo auch bei, also so die könnte ich mir sogar bei jemandem wie Borussia Dortmund vorstellen. Mhm. Die ja auch nicht gerade jetzt so gut besetzt sind in Verteidigung aktuell. Oder beziehungsweise trotz des Ömer-Top-Transfers sicherlich auch weiterhin schauen, wen könnte man denn da noch holen. Und also Vallejo, wenn der verfügbar wäre, wäre man sicherlich interessiert. Ich meine, der ist 20, spielt eine sehr gute Saison und da ist noch viel Potenzial nach oben. Spanien, gute Ausbildung. Also, ja, klar, da hat Frankfurt einen sehr, sehr guten Transfer gelandet. Ich sehe Mike Hack noch nicht ganz so negativ. Und vor allem, sie ist eben in der Fünferkette, Dreierkette immer so, dass man da auch die eine oder andere Schwäche eher kaschieren kann. Also wenn man halt sie als Zentralverteidiger hat, kann man da auch das eine oder andere noch so ein bisschen kaschieren, dann was die Halbverteidiger betrifft. Deshalb, ich meine, klar, wenn jetzt Abraham und Valero sich beide, ich weiß nicht, Gott bewahre, beide Beine brechen, dann sieht es für Frankfurt natürlich sehr bitter aus. Mhm. Aber das wäre ja bei ich weiß nicht, bei fast allen anderen Vereinen ja auch so, wenn jetzt sich also die zwei Innenverteidiger verletzen würden oder so, dann kommt da keiner schadlos davon.
Michael Hector auch nur ausgeliehen vom FC Chelsea. Ja. Also ich schaue halt schon so ein bisschen nach vorne, wenn es dann tatsächlich halt international...
24 spielt keine, also ich glaube, er wird keine Rolle spielen bei Chelsea.
Nein, das wäre natürlich die Möglichkeit, ihn zu holen, aber ich glaube, sie würden dann lieber Vallejo fest verpflichten und das wird wahrscheinlich nicht klappen.
Ich glaube, wenn Valero jetzt bei Frankfurt unter Vertrag wäre, aktuell, hätte man schon Probleme, ihn im Sommer zu halten. Da würde man natürlich Ablösesumme einstreichen, das wäre für Frankfurt auch gut. Aber ich wäre sehr überrascht, wenn man ihn sozusagen halten könnte im Sommer. Also wenn er jetzt theoretisch unter Vertrag wäre. Mhm. Deshalb, also der Abgang ist wahrscheinlich so oder so nicht zu vermeiden.
So viel zur Eintracht Frankfurt. Was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass Radetzky einfach ein überragender Torwart ist. Also jetzt hat er im Pokal da wieder hinten raus den Elfmeter gehalten. Okay, der war jetzt nicht besonders gut geschossen von Sané. Aber er hält er halt. Und den Ausrutscher gegen RB Leipzig, den kann man ihm aus Frankfurter Sicht absolut verzeihen, weil er halt einfach echt ein starker Torwart ist. Also das ist auch ja nicht schlecht, wenn man so einen Mann zwischen den Pfosten hat. Fällt dir sonst noch oder ist aktuell in der Bundesliga irgendein Thema da, das du gerne besprechen würdest, wenn man sich immer da vorne es gibt keine Herausforderer für Bayern München und ist Bayern München jetzt stark genug für Champions League Halbfinale, Finale, wenn wir uns nicht da immer darum kreisen wollen. Gibt es so eine Mannschaft, die aktuell Spaß macht oder eine, bei der du einfach sagst, kann eigentlich nicht sein, was die abliefern? Klammer mal Wolfsburg aus, weil die sprechen wir in der Beziehung auch immer. Oder klammer mal das Trio Wolfsburg, KSV, Bremen aus, das immer noch hinten drin hängt, die größeren Namen. Aber ja, eine positive oder eine negative Überraschung noch? Kannst du mir als auch eine der genannten Mannschaften nochmal nehmen?
Da fällt mir eigentlich keiner direkt ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
was ist denn mit Freiburg zum Beispiel? Also ich meine, die sind Aufsteiger, die kriegen mal auf den Deckel, aber dann gewinnen sie wieder recht überzeugend, holen ihre Punkte, stehen aktuell bei 29. Okay, das sind noch 5 bis 10 zum Klassenerhalt, aber ja, die scheinen mir echt gefestigt zu sein. Schlagen jetzt Köln mit 2-1 am Wochenende und sind Tabellenachter. Und wenn wir uns mal die Budget-Tabelle schnappen, da sind die sicherlich nicht unter den Top 10, wahrscheinlich auch nicht mal unter den Top 13, 14, sondern im hinteren Drittel. Das ist möglicherweise momentan der größte Abstand zwischen realer Tabelle und Budget-Tabelle. Das ist doch was man honorieren muss, oder?
Ja, ich glaube eben, dass sie noch geschluckt werden von den drei Mannschaften, die hinter ihnen stehen.
Ja gut, dann sind sie am Ende halt 12. 13.
Bayern, Gladbach und Schalke.
Ja.
Also am Ende wird Freiburg wahrscheinlich auf einem guten, also auf einem niedrigen, zweistelligen Tabellenplatz landen, was für sie erfolgreich ist. Aber wir hatten das Thema auch schon mal besprochen. Schauen wir mal, wie die zweite Saison läuft. Ja. Schauen wir mal, wie viele Abgänge es geben wird und schauen wir dann mal, wie die zweite Saison dann vonstatten geht. Ich schaue nur auf Darmstadt und Ingolstadt, die Aufsteiger der letzten Saison, und schauen wir an, wo die stehen. Und dieses Schicksal könnte Freiburg auch wieder ereilen. Ich streiche es jemand, der kurzfristig oder beziehungsweise mittelfristig schon erfolgreich sein kann. Ich bin mir manchmal nicht ganz so sicher, ob er die langfristige Entwicklung wirklich so auf den Rasen bekommt, weil sein Spielstil ja auch sehr, sehr fordernd ist.
Ja.
Und das manchmal dann über einen längeren Zeitraum dann schon an den Kräften der Spieler zerrt. Also für Streich wäre es eigentlich besser, irgendwie er hätte konditionell brutal starke Marathonläufer. Das ist so ein bisschen das Bielsa-Phänomen. Wenn du am besten, also ich glaube, Streichs Fußball würde noch besser funktionieren, wenn 11 Maschinen auf dem Platz stehen würden. Das geht aber leider nicht und deshalb kann es immer mal bei ihm zum kleinen Einbruch kommen über eine gewisse Phase. Und wenn der dann ungünstig liegt und man dann vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, die erste Phase der Hinrunde abschenkt, weil man ganz häufig verliert, dann kommt er oder könnte Freiburg wieder ins Trudeln kommen. Und wie wir schon angesprochen hatten, mal so vor kurzem, mal schauen, was passiert mit Grifo, mal schauen, was passiert mit Max Philipp. Also Freiburg ist leider einer der Clubs, der immer darunter leiden wird, dass einfach die besten Spieler dann sehr schnell weggehen.
Ist ja Freiburg auch egal, die wollen ja unter den besten 30 Clubs in Deutschland sein. Und ja, da gehören ja die ersten 12 in der zweiten Bundesliga auch noch mit dazu, bekanntlich. Ich habe mal einfach so spaßeshalber transfermarkt.de die Marktwerttabelle aufgemacht. Wer glaubst du ist auf 1 Gesamtmarktwert aktuell in der Fußball-Bundesliga? Natürlich nicht, also natürlich geschätzter Marktwert, aber Transfermarkt.de hat ja angeblich so ein sehr ausgeklügeltes System. Ja, bei den Teams.
Bayern München natürlich.
Überraschenderweise ist Bayern München auf 1 und Freiburg.
Es wäre interessanter, wer bei den Spielern auf 1 ist. Also das wäre jetzt eher also eine Frage, wo ich eher hätte nachdenken müssen.
Zur Marktwerttabelle geht es auch noch. Wer denkst, wer auf welchem Platz wäre so Freiburg?
Freiburg ist, ohne jetzt nachzuschauen, wahrscheinlich 16.
Oh, das ist genau Platz 16. Du hast wahrscheinlich nachgeschaut.
Nee, ich habe nicht nachgeschaut, aber Ingolstadt und Darmstadt sind wahrscheinlich unten drunter.
Ja.
Also, dass Darmstadt letzter ist, das ist überhaupt nicht überraschend. Ich habe nur überlegt, ob Augsburg womöglich noch unter Freiburg hängt.
Ja, Augsburg ist sogar noch mit angeblich komplettem Marktwert der Mannschaft mit 10 Millionen Euro mehr als Freiburg auf 15, also noch vor Freiburg. Und ja. Frankfurt ist auf 14 und dann haben wir doch da, ohne dass ich es so geplant hatte, echt den Bogen geschlagen. Frankfurt auf 14, was den Marktwert anbelangt und aktuell in der Tabelle auf Rang 3. Das heißt, die sind da sogar noch besser in der Differenz. Wobei, ja, Marktwerttabelle, Budget habe ich jetzt, offizielles Budget, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt gibt, eine offizielle Budgettabelle ist alles
auch. Man kann sich das ein bisschen zusammensuchen von Wirtschaftsberichten, die ja veröffentlicht werden von den AGs. Aber ansonsten, es gibt ja da keine offizielle Tabelle. Ich meine, interessant bei Frankfurt ist aber auch wiederum, wenn man jetzt mal diese imaginären Marktwerte anschaut, dass man eben auch noch einige Spieler hat, die noch absolut Upside haben. Also ebenso jemand wie Mascarell zum Beispiel oder Barkok, die werden auch nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal einen absoluten Sprung nach oben machen, was den Marktwert betrifft. Mhm. Da kann ich mir zumindest gut vorstellen. Dadurch sind die vielleicht auch ein bisschen underrated jetzt aktuell, weil die kommen erst jetzt auf die Bühne. Auch Valero zum Beispiel.
Der hat 8 Millionen laut Transfermarkt, habe ich vorher gerade gesagt. Der hat 8 Millionen Marktwert laut Transfermarkt. Also der,
natürlich ist es kein realer. Also
wenn Premier League ist anklopft, dann geht der für 50 Millionen über den Ladentisch.
Nein, das nicht gleich, aber
für 30
Millionen wahrscheinlich.
Ja, also, mindestens mal. Ja.
Also es würde mich nicht überraschen, wenn jetzt sozusagen, keine Ahnung, Arsenal zum Beispiel Valero für 20 Millionen kaufen würde.
Ja.
Und es würde keinen schockieren, auf irgendeine Art und Weise.
Vergiss nicht, das muss ich nochmal genau nachschauen. Manchester City für einen gewissen kleinen Moment, da schaue ich nochmal, weil ich gerade du über die 50 Millionen so leicht geschmolzen hast. Manchester City für einen gewissen John Stones vor der Saison waren es 42 Millionen oder waren es sogar 52 Millionen gezahlt hat.
Ja, wir reden aber natürlich über einen
55,6.
Ja, bei John Stones muss man aber dazu sagen, dass um ihn schon lange gerungen wurde und er ja auch noch eine längere Zeit bei Everton blieb, obwohl schon erwartet wurde, dass er sozusagen wechselt zu Chelsea oder Manchester City oder wie immer. Und dadurch sein Preis auch noch mal ein bisschen in die Höhe getrieben wurde. Also Everton hat sich da ja schon stur gestellt und hat da eigentlich langfristig ganz gut verhandelt. Und nicht klar. Also Manchester City ist aber auch einer dieser Vereine, die achten da nicht auf die Kommastellen. So genau. Und ich weiß gar nicht, wie viel wurde Leroy Sané geholt? Für 40 Millionen wahrscheinlich?
Ja, irgendwie sowas, ja.
Ungefähr. Ja. Also auch das ist natürlich trotzdem ein Wahnsinnstransfer gewesen, wenn man sich die Summe anschaut. Leroy Sané ist sicherlich ein Top-Talent, aber ja, es schaukelt sich einfach in gewisser Weise hoch und ist irgendwo auch mehr oder weniger Nullsummenspiel am Ende, wenn man sich den Fußballmarkt betrifft. Ich meine, das Geld fließt dann wieder an irgendeinen Verein zurück, der dann wieder reinvestiert in andere Spieler. Also, ich meine, am Ende, das Geld geht ja nicht verloren. Das einzige Geld, was verloren geht, in dem Sinne, was aus dem Kreislauf entnommen wird, ist das Geld, was an Spieler gezahlt wird, die ja das nicht in den Fußball reinvestieren.
50 Millionen waren es bei Leroy Sané sogar.
Ach, du Joschi.
Bei den Spielern übrigens laut Transfermarkt.de, da auch nochmal der Tipp von dir, wer ist auf 1 höchster Marktwert in der Fußball-Bundesliga?
In der Fußball-Bundesliga?
Ja.
Ist eine sehr gute Frage und ich tippe mal auf, das ist natürlich ein Bayern-Spieler auf alle Fälle, Robert Lewandowski.
Genau, 80 Millionen, Aubameyang kommt auf 2 mit 65, vor Müller mit 60, Neuer auf Platz 4 mit 45. Und wenn ich mal ganz weit nach unten scrolle und den ersten finde, der nicht bei den Bayern oder bei Dortmund spielt, ist das Chicharito auf Platz 20 mit 22 Millionen Euro. Und das ist, weiß ich nicht, wie man zu der Erkenntnis kommt, 22 Millionen
Ja, bei ihm spielt wahrscheinlich rein, dass er einfach auch noch den mexikanischen Markt bedient, der nicht zu unterschätzen ist. Also ich weiß, man kauft, wenn man ihn einkauft, kauft man ja gleichzeitig noch mexikanische Fernsehrechte wahrscheinlich mit ein. Also nicht direkt, aber. Na, das ist
also unter den ersten 25 bis 19 nur Bayern und Dortmund, dann Chicharito, Bellarabi und Tah von Leverkusen, dazu noch Jalanolo und dazu Ricardo Rodriguez, Wolfsburg, Süle, Hoffenheim, bald Bayern, das sind die ersten 25 laut
Transfermarkt. Aber auch daran sieht man, dass sich das auch wieder ein bisschen ändern wird. Wie gesagt, imaginäre Marktwerte ist natürlich keine zuverlässige Quelle in dem Sinne. Also das ist jetzt, das sind ja keine festgeschriebenen
Summen. Ja, also reine Spielerei jetzt natürlich, ja.
Klar, aber wer da zum Beispiel auch noch reinstoßen wird, wer jetzt in der Liste noch fehlt, sind die RB Leipzig-Spieler. Also schauen wir mal noch mit einem halben Jahr vorbei und dann schauen wir mal, wo Forsberg und Naby Keita zum Beispiel stehen.
Genau, Keita jetzt 34, 18 Millionen, Tendenz.
Der wird aber auch noch, also
überraschenderweise steigend.
Wenn Naby Keita morgen wechselt zu Chelsea zum Beispiel, zahlen die 45 Millionen.
Ja.
Das ist einfach, das würde auch keinen mehr schocken. Wenn jetzt Naby Keita morgen verkauft werden würde, dann würde der nicht unter 40 Millionen gehen.
Forsberg, also, Werner, 12 Millionen, Tendenz. Ja. Tendenz, was würdest du sagen, steigend oder fallend bei Forsberg und Werner?
Okay. Ja, bei Forsberg auf alle Fälle steigend und eigentlich bei Werner auch. 12 Millionen ist noch zu wenig. Also, ich meine, ich bin eigentlich überrascht von dem, was Werner leistet bei RB Leipzig. Oder nicht überrascht direkt. Ich meine, er bei Stuttgart sah eigentlich nicht so gut aus, wie er jetzt bei Leipzig aussieht. Bei Stuttgart war er limitierter als jetzt bei Leipzig. Bei Leipzig wird er noch besser eingebunden und dadurch schnallt er es auch nochmal nach oben. Und Forsberg, er hat sich auch nochmal brutal weiterentwickelt bei Leipzig, weil er ist ein bisschen vom Tripler zum Allrounder geworden. Und deshalb, und er hat ja auch Sabitzer den Rang abgelaufen, wenn man sich die beiden Zehner anschaut. Hm.
Nochmal ganz kurz zurück zu Frankfurt und Radetzky, weil ich gerade hier auf der Kicker-Startseite oder Bundesliga-Startseite bin. Neuer hat ihn jetzt überholt, was die zu Null Spiele in dieser Saison anbelangt, hat 9-mal zu Null gespielt, aber Radetzky auch 8-mal zu Null. Also natürlich die Abwehr davor, aber Radetzky auch mal einer, der einen schwer haltbaren rausholt. Und für Neuer war es, wenn mich nicht alles täuscht, das 100. zu Null als Bayern-Torwart.
Hat auch eine ganz gute Abwehr.
Hat auch keine schlechte Abwehr vor sich. Ich glaube, dass sie die sogar zu dieser Saison nochmal so ein bisschen auch verstärkt hatten.
Sofern. Nur minimal. Ja, minimal. Meine, interessant bei Frankfurt, wenn wir nochmal bei Statistiken sind, ist auch, was ich auf Who Scored gesehen habe, dass sie, was die gelben roten Karten betrifft, absolute Ligaspitze sind, 53 gelbe Karten. Also Hamburg und Köln, die zum Beispiel dahinter sind, haben 42 und 45 gelbe und dazu noch 4 rote. Mhm. Also ich meine, die roten Karten finde ich nicht ganz so spannend dann meistens, weil da siehst du eben so eine Radetzky-rote Karte zählt da ja auch rein. Das war jetzt ja kein hartes Foul oder irgendwas. Aber 53 gelbe ist zumindest ein interessanter Wert. Also Niko Kovac, der ja auch als Spieler bekannt war dafür, dass er sich unbedingt jetzt nur Hosen verteilt auf dem Platz. Vielleicht fährt das trotzdem ein bisschen ab. Ich weiß es nicht. Also ich meine, Kovac hat einfach in der Vergangenheit, deswegen wurde er auch ein bisschen belächelt, eben auch so Dardai-eske Aussagen getroffen eben, dass also Fußball muss gearbeitet werden und also man muss mit Herz spielen und das ist das Entscheidende, was ja an sich jetzt nicht falsch ist, wenn man sozusagen seine Mannschaft motivieren möchte. Aber vielleicht steckt da trotzdem noch ein bisschen was drin und ich meine, das Pressing, was Frankfurt spielt, ist ja trotzdem auch aggressiv und kann ja vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen in Überhärte umschlagen. Das passiert dann einfach. Ja, auch mal jungen Mannschaft.
Niko Kovac verteilt nicht nur Rosen auf dem Platz. Damit hast du auch durch die Blume mitgeteilt, dass wir am Valentinstag aufnehmen. Sehr schön, Konstantin. Ja. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von spielverlagerung.de. Folgt ihm auf Twitter unter @cc_eckner. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 20. Spieltags. Ging los mit einem 2-0 Heimsieg von Mainz gegen Augsburg am Freitagabend und dann Leverkusen gegen Frankfurt, wie angesprochen, 3-0. Die Bayern gewinnen in Ingolstadt mit 2-0, Gladbach in Bremen mit 1-0. Darmstadt schlägt zu Hause Borussia Dortmund mit 2-1. Der HSV gewinnt überraschend mit 3-0 in Leipzig und dann noch Samstagabend Schalke gegen Hertha 2-0. Am Sonntag Wolfsburg, Hoffenheim 2-1 und Freiburg, Köln 2-1. Konstantin, gibt's noch was, was du zu diesen Partien loswerden wolltest?
Nein.
Dann sind wir beim Unsung Hero des Spieltags.
Ja, dann nehme ich Nabil Bentaleb Bandarab von Schalke.
Mhm. Hat er dir gefallen?
Hat mir gefallen, selbst in meiner Analyse des Spiels auf spielverlagerung.de, also zum Schalke-Hertha-Spiel, habe ich Goretzka natürlich hervorgehoben, aber Bentaleb als sein Kollege auf der Doppel-8 hat genauso ein gutes Spiel eigentlich gemacht. Goretzka war einfach der, der dann bei den Angriffen am Ende so das letzte Glied war meistens, aber Bentaleb selber auch sehr gut im Aufbau und nur gelegentlich kleinere Fehler gemacht, aber an sich insgesamt eine sehr gute Leistung und deshalb sollte man ihn nochmal herausstellen.
Ich habe Ingolstadt gegen die Bayern über 90 Minuten gesehen und ich glaube, es geht dann hinten raus, weil die Bayern eben das dann doch noch mit 2-0 gewinnen durch die späten Tore von Vidal und Robben. Ein bisschen unter, dass ja Ingolstadt das sehr, sehr lang gut verteidigt hat und Tisserand hat mir da hinten sehr, sehr gut gefallen in der Abwehrkette des FCI. Die spielen ja auch eine Fünferkette mit Matip, Tisserand und Brejari jetzt in diesem Fall. Roger war tatsächlich auf der Bank. Harder Junior, der junge Schweizer auf der rechten Seite. Und Suttner, der weiterhin fantastische Freistöße schießt auf der linken Seite. Und ja, aus dieser Abwehrkette würde ich dann tatsächlich in dem Fall mal Tisserand herausheben. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da würde ich sagen, jede Offensivaktion von Darmstadt 98 am Wochenende. Und zwar jede. Selbst jeder Fehlpass war noch ein Zungenschnalzer.
Jede Offensivaktion, wie viel waren es?
Das waren schon einige. Also ich meine, mehr als sonst.
Ja, einige also, mehr als sonst. Mehr als sonst wären vielleicht auch noch erst noch weniger.
Also man hat 15 Schüsse abgegeben und Dortmund hat 13 abgegeben. Man hat 8 aufs Tor gebracht, Dortmund nur 4. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Ja. Und natürlich ja, Rosenthal, Fußballgott. Und Terence Boyd hat ein Tor geschossen. Das sind natürlich auch nur Geschichten, die er Fußball schreibt.
Nur.
Er als Ex-Borusse.
Chicharito-Bude. Kann man so lassen, denke ich. War schön gemacht. Bellarabi und Chicharito da bei dem Treffer zum, 2-0 für Leverkusen.
Ich meine, wir haben jetzt nicht so viel über Dortmund gesprochen, aber das war schon eine verdammt unterirdische Leistung. Und wenn man sich daran erinnert, über was wir dann auch in der Vorwoche diskutiert haben, beim Dortmund-RB-Leipzig-Spiel, ich hatte ja schon eine Vorahnung, dass sozusagen man gegen Leipzig gewinnen wird und dann wahrscheinlich irgendwie bei der nächsten Partie dann sofort wieder verliert, weil das einfach sehr gut zum BVB aktuell passt. Aber dass es schon gegen Darmstadt passiert, hätte ich auch nicht erwartet. Also ich habe fest damit gerechnet, dass man sozusagen in den darauffolgenden Spielen irgendwie nur ich habe es letzte Woche sogar gesagt, irgendwie 3 Punkte holen wird aus 3 Spielen. Aber dass es direkt gegen Darmstadt dann eine Niederlage gibt, das war irgendwie sehr, sehr komisches Timing.
Jetzt erstmal gegen Benfica, da wird es nochmal ein anderes Spiel geben. Wahrscheinlich, aber dann, was sind dann die nächsten Gegner? Gut, Hertha BSC war ja auch schon im DFB-Pokal anstrengend, aber sie haben es zumindest gewonnen gegen einen defensiven Gegner. Wolfsburg, Freiburg, Lotte sind dann die nächsten Gegner, zweimal Bundesliga und natürlich DFB-Pokal, das Viertelfinale, Sportfreunde Lotte.
Da könnte man alle 3 Spiele gewinnen. Also jetzt Benfica ist jetzt ein bisschen doof, weil wir nehmen gerade auf und das Spiel ist gleich. Sagen wir jetzt lieber mal nichts dazu. Aber ich meine, klar, Wolfsburg, Freiburg, mein Freiburg auswärts, wer weiß. Also der aktuelle BVB ist auch in der Lage dazu, in Freiburg zu verlieren. Andererseits, Freiburg ist aber, und Streich war seit jeher ein Trainer und ein Gegner, der es Dortmund immer sehr leicht gemacht hat. Selbst in den größten Krisenphasen hat man gegen Streich in Freiburg dann meistens gewonnen. Aber es kommen noch Prüfungen. Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ist zum Beispiel 1, Auswärtsspiel bei Hertha BSC, Auswärtsspiel auf Schalke. Und das ist Anfang April, 1. April dann. Das ist nicht mehr so lange hin. Und ich sehe den BVB jetzt nicht in der Lage oder nicht in der Position, dass man sich jetzt total stabilisieren wird.
Ja. Dann haben wir noch den Kopfschüttler des Spieltags. Hast du einen?
Nicht wirklich. Ich meine, ich habe jetzt gesagt, jede Offensivaktion von Darmstadt, dann sage ich einfach jede Defensivaktion von Borussia Dortmund. Nein, also ich habe jetzt keinen direkten Kopfschüttler ausgemacht. Also keinen ganz speziellen in dem Wochenende.
Naja, aber grundsätzlich, und dann kann man da vielleicht auch wieder den Bogen schlagen, ist halt vielleicht auch tatsächlich, sind die Ergebnisse der, Achtung, ja. Gänsefüßchen unten, Verfolger, Gänsefüßchen oben, von Bayern München schon ja zum Kopfschütteln, weil sie hat dann naja, irgendwie war es natürlich klar, dass Frankfurt mal wieder eins verliert und dass Hoffenheim nicht die komplette Saison in Niederlage bleibt und Ja, was sind denn da die großen Verfolger? Oder dass RB Leipzig vielleicht die Geschichte nicht über 34 Spieltage durchziehen kann, aber dass halt dann alle da verlieren und dann die Bayern durch eine, sagen wir mal, maximal durchschnittliche Leistung, oder? Am Ende jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Leipzig und dann, ja, dann dahinter brauchen wir gar nicht mehr schauen, 14 auf Frankfurt und 15 auf Dortmund haben. Das, ja, mein, weiß nicht, man muss nicht unbedingt mehr Kopfschütteln, man kann es halt einfach auch so hinnehmen.
Ja, man muss es wahrscheinlich so hinnehmen. Interessant ist eben bei RB Leipzig, wir hatten ja schon in der Hinrunde immer mal wieder darüber gesprochen und ich war ja auch der Meinung, dass sie sozusagen einen kleinen Einbruch irgendwann mal erleben werden. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Spielen sie in Gladbach ohne Orban zum Beispiel. Upamecano hat jetzt auch nicht so gut ausgesehen gegen Hamburg. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber man könnte auch sehr schnell wieder zurückkommen auf die Siegerstraße. Doch mal, ich meine, eigentlich der Spielplan hat ja für Leipzig selber eine sehr, oder hätte in einem imaginären Titelrennen eine sehr gute Voraussetzung geschaffen, weil man am vorletzten Spieltag zu Hause gegen die Bayern spielt. Aber wenn man natürlich überhaupt nicht mehr auf Schlagdistanz ist, dann nützt einem das auch nichts. Ich hatte nur eben so überlegt, wenn man sich doch auf Schlagdistanz halten kann, weil die Bayern auch nicht so souverän sind aktuell, gerade offensiv, eben wenig zustande bringen, wäre natürlich dieser vorletzte Spieltag dann in Leipzig gegen die Bayern. Das wäre eigentlich Drama pur gewesen, auch das, was sich wahrscheinlich die Verantwortlichen bei der DFL am liebsten gewünscht hätten, dass es da so einem Showdown kommt.
Ja, aber noch ist lang zu spielen, möglicherweise, die Bayern müssen eine Champions League auch spielen, wenn sie drinbleiben gegen Arsenal, wird es da wieder auch anstrengender, vielleicht wird der Abstand ja noch mal kleiner. Hinten raus übrigens bei Leipzig, Hertha BSC, bei München, Eintracht Frankfurt, lauter Spitzenspiele zum Abschluss der Saison.
Davor gegen Ingolstadt. Ja, wobei man aber in der Hinrunde hat man ja Hertha und Frankfurt auch deutlich geschlagen. Also ja. Oder sehr souverän geschlagen. Da war ja das, gegen Ingolstadt hat man das Spiel ja verloren.
Genau.
Und aber Schalke hat man auch geschlagen, weil gegen die man zuvor spielt. Also RB Leipzig ist auch nicht komplett ausreichend oder ist auch nicht alles so kalkulierbar bei denen. Wie gesagt, meine Auswärtsniederlage in Dortmund, gerade mit den ganzen erkrankten Spielern, das ist nicht das Riesending. Ah, dann zu Hause 0-3 gegen Hamburg. Das war ein Spiel, das war so in der Version nicht eingeplant.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner, Christopher Ramm-Wirtz. So hoffen wir inständig nächste Woche wieder mit dabei sein. Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner. Vielen Dank.
Danke euch.
Den Vorcheck findet ihr unter www.checkpot.fm, auf Twitter unter @check_pot. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.